Ja, genau kann man das gar nicht sagen, weil man im Grunde nur relativ wenig darüber weiß. Aber dass dieses Analysesystem hängt damit zusammen, dass der Bundesnachrichtendienst die sogenannte strategische Fernmeldeüberwachung betreibt. Das heißt, er filtert einen ganz erheblichen Teil des Telefon- und E-Mail-Verkehrs mit dem Ausland, auch von dem, was zum Beispiel an E-Mail-Verkehr aus dem Ausland über deutsche Server geht. Da gibt es einige sehr wichtige Server, über die sehr viel läuft, und durchsucht das so. Und da passieren verschiedene Dinge. Das eine ist die inhaltliche Filterung. Also zum Beispiel werden E-Mails nach bestimmten Suchbegriffen, also Begriffe in einem weiten Sinne, das sind zum Beispiel auch Adressen, aber auch tatsächlich Begriffe im Sinne von Wörtern, von denen dann der Geheimdienst davon ausgeht, dass die mit Terrorismus oder mit Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu tun haben könnten, mit entsprechenden Schmuggelgeschäften und sowas, wird durchsucht. Und das andere, was passiert, ist, dass sehr viel an Kommunikationsdaten, also an Verbindungsdaten, wer telefoniert wann, mit wem, wie lange, auf welchem Wege und so weiter, gespeichert wird. Und für diese Speicherung gibt es keinerlei gesetzliche Grundlage. Und die erlaubt aber zum Teil sehr weitreichende Aussagen darüber, wer mit wem in Kontakt steht. Und das finden wir problematisch, weil es eben auch den journalistischen Quellenschutz und auch unsere Arbeit als Nichtregierungsorganisation, die sich für verfolgte Journalisten einsetzt, betrifft.
Und du hast ja gerade schon angesprochen, die Arbeit. Was bedeutet denn das genau auch für eure Arbeit bei Reporter ohne Grenzen, wenn diese ganzen Daten sozusagen ausgespäht werden?
Also, naja, für unsere Arbeit bedeutet das, also wir stehen mit sehr vielen Journalisten in Kontakt im Inland, aber vor allem auch im Ausland, die sich an uns wenden, weil sie Probleme haben, weil sie zum Beispiel in Ländern im Nahen Osten oder in Zentralasien kritisch über Regierungen berichten, auch zum Beispiel gerade über Geheimdienste berichten, die in repressiven Staaten natürlich nochmal ein ganz anderes Problempotenzial für kritische Journalisten, für Menschenrechtler, für Oppositionelle haben und dort noch sehr viel weniger demokratisch kontrolliert werden oder als hier. Die wenden sich an uns, ja, weil sie Hilfe brauchen, weil sie vielleicht einen Rechtsbeistand brauchen oder überlegen, wie kann man sich wehren gegen das, was da mit ihnen passiert. Und müssen damit rechnen, aufgrund dessen, was der Bundesnachrichtendienst macht, dabei nun wiederum ausgespäht zu werden. Also sie wenden sich eigentlich an uns, weil sie zum Beispiel in ihren eigenen Ländern auch ausgespäht und verfolgt werden und werden dabei wieder ausgespäht. Und das ist eigentlich absurd für ein Land, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, Menschenrechte anderswo zu fördern und ihnen zur Durchsetzung zu verhelfen, dass sie dann wiederum so ins Schleppnetz geraten und man auf diese Weise nachvollziehen kann, wer da mit wem sich austauscht. Und besonders schlimm wird es an der Stelle, weil man im Grunde nicht weiß, mit wem der Bundesnachrichtendienst dann im Zuge seiner zahlreichen Kooperationen mit ausländischen Geheimdiensten womöglich auch noch Daten austauscht und ob die dann in den ganz falschen Händen landen und da dann tatsächlich gefährlich werden für die Betroffenen.
Wenn wir jetzt zu dem Prozess selbst kommen, Reporter ohne Grenzen hatte bereits Ende Juni im Jahr 2015 Klage gegen den BND beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht, das in diesem Fall als erste und letzte Instanz zuständig ist. Und Erfolg mit eurer Klage konntet ihr allerdings jetzt erst vor einer Woche erzielen. Welche Hindernisse lagen euch im Weg bzw. wurden euch in den Weg gelegt?
Naja, das war im Grunde jetzt, hat das einfach so seine Zeit gedauert, bis das Gericht sich dazu eine Meinung gebildet hat. Also es hat im Vorfeld zunächst mal einiges an Hin und Her zwischen den Anwälten, Schriftwechsel, Nachfragen zu der schriftlichen Klage, Stellungnahmen. So, und dann gab es fast genau, also mit einem Tag Abweichung, ein Jahr vor diesem Urteil im letzten Dezember 2016 eine mündliche Verhandlung, die den ganzen Tag gedauert hat über diese Klage, bei der man schon gemerkt hat, dass die Richter gerade zu diesem Punkt, zu diesem Analysesystem Veras sehr kritisch nachgefragt haben und sie das näher interessiert und der BND das im Grunde nicht so richtig überzeugend rechtfertigen konnte. Danach ging es dann weiter mit weiteren Nachfragen. Also da wurde insbesondere dann der BND eben noch aufgefordert, doch verschiedene Punkte noch näher darzulegen, die auch zum Teil in der mündlichen Verhandlung nicht so ausreichend geklärt werden konnten. Und jetzt ist eben das Urteil gefallen. Das ist zunächst mal sehr erfreulich. Man muss allerdings ehrlicherweise dazu sagen, das ist nur der eine Teil der Klage. Der andere Teil, in dem es um diese strategische Fernmeldeüberwachung an sich ging, also dieses Filtern von Kommunikation nach Suchbegriffen, Der wurde bereits abgewiesen vorher. Das wurde getrennt, also die beiden Verfahren, also die beiden Punkte wurden getrennt in zwei unterschiedliche Verfahren. Das hat das Bundesverwaltungsgericht abgewiesen. Inzwischen auch das Bundesverfassungsgericht und damit sind wir jetzt inzwischen zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen.
Und wenn wir jetzt nochmal auf diesen Beschluss vom Gericht etwas genauer drauf schauen, was genau hat denn das Gericht beschlossen und auch mit welcher Begründung?
Das Gericht hat beschlossen, dass der Bundesnachrichtendienst uns und den Anwalt Nico Herting, der uns vertreten hat und der zugleich auch in eigener Sache geklagt hat, künftig nicht mehr in diesem Analysesystem Veras erfassen darf. Also das betrifft Telefonkommunikation und wie gesagt Metadaten, also Verbindungsdaten, wer spricht wann mit wem, von welchen Nummern, wie lang und so weiter. Das darf von uns nicht mehr erfasst werden. Das betrifft jetzt tatsächlich nur uns als Verein Reporter ohne Grenzen und die Anwaltskanzlei Nico Herting. Das ist natürlich aber interessant, vor allem als Präzedenzfall. Das heißt nämlich, das kann jeder andere auch tun. Eigentlich müsste jetzt jeder andere, der das auch, der sich daran stört und stößt an dieser Praxis, ebenfalls zum Gericht gehen und das Gleiche vom BND verlangen. Und das wäre natürlich ein sehr erfreulicher Effekt. Denn im Grunde geht es uns nicht so sehr darum, jetzt für uns da etwas herauszuschlagen, sondern diese Praxis an sich stört uns und dagegen wollen wir vorgehen. Also uns stört sie insbesondere mit Blick auf Journalisten, die auf Vertraulichkeit, auf Quellenschutz angewiesen sind, um ihre Aufgabe, auch ihre Aufgabe für die Öffentlichkeit, politische Kontrolle auszuüben, wahrnehmen zu können. Weil eben sonst Informanten, Whistleblower kein Vertrauen mehr darin haben können, dass ihre Kommunikation auch geschützt ist und das nicht publik wird, wenn sie sich an Journalisten wenden, um auf Missstände hinzuweisen. Also insofern, genau, das ist jetzt ein Präzedenzfall und mit dem muss man jetzt eigentlich weiterarbeiten. Da wird es dann so richtig interessant. Insofern ist das ein sehr schöner Etappensieg, aber sicher noch nicht die Schlacht, die da geschlagen ist. Und inhaltlich, was das Gericht beschlossen hat, gerügt hat, ist vor allem, dass für diese Datenbank es keine gesetzliche Grundlage gibt. Das hat der BND einfach so gemacht. Hat gesagt, sozusagen, stillschweigend angenommen, ja, es gibt kein Gesetz, das dagegen steht, dann machen wir das mal, aber es gibt eben auch keine gesetzliche Grundlage dafür und das hat das Gericht gesagt, geht so nicht.
Und du hast ja gerade schon gesagt, dass es ein Präzedenzfall ist. Nun haben auch schon einige Medien das berichtet, dass das Urteil weit über den Gerichtsprozess Konsequenzen haben könnte. Was erhofft ihr bzw. fordert ihr eventuell, wenn es um die Überwachung von Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Reporter ohne Grenzen geht?
Naja, also an sich, was wir uns erhoffen, ist jetzt gar nicht so sehr auf Menschenrechtsorganisationen bezogen, sondern dass wir erhoffen uns letztlich, dass diese rechtswidrige Praxis eingestellt wird, einfach ohne gesetzliche Grundlage massenhaft Daten auszuforschen oder in diesem Fall in der Datenbank zu erfassen, wo sie dann sehr weitreichend analysiert werden können. Und das betrifft letztlich alle Bürger. Also das interessiert uns besonders mit Blick auf Journalisten, aber das betrifft im Grunde auch jeden anderen. Und letztlich würden wir uns erhoffen, dass, also das Stichwort Vorratsdatenspeicherung fiel ja kürzlich schon in der Einleitung, da gab es vor einigen Monaten ein Urteil eines, ich glaube, Oberlandesgerichtes. Das war im Grunde genauso ein Präzedenzfall. Da konnte man sehr gut beobachten, was im Idealfall dann passiert. Da hatte ein Internetprovider sich gegen die Vorratsdatenspeicherung gewehrt, war gegen vor Gericht gezogen und hat verlangt, dass er von dieser Speicherpflicht, wie sie im Gesetz steht, ausgenommen wird. Das hat das Gericht bejaht, also hat gesagt, jawohl, ich glaube, es war ein vorläufiger Rechtsschutz, also ein Eilverfahren. Und im Grunde betraf das erstmal nur diesen einen Provider, aber es war klar, das kann jetzt jeder machen. Und deswegen hat es dann ein paar Tage gedauert, bis de facto die Vorratsdatenspeicherung ausgesetzt wurde, weil eben jedermann klar war, auf diesem Wege wird die früher oder später gekippt im Moment, so wie jetzt die Dinge stehen. Und idealerweise würden wir uns einen solchen Effekt natürlich erhoffen. Aber dazu müssen, glaube ich, in diesem Fall muss tatsächlich noch mehr passieren. Das heißt, es müsste tatsächlich so ein bisschen eine Lawine losgehen, dass jetzt viele Leute diesen Schutz verlangen.